Clemens und Maximilian Tönnies leiten eines der führenden Unternehmen der Lebensmittelbranche. Die Premium Food Group vereint zukunftsgerechte und wertvolle Fleisch- und Wurstprodukte mit innovativen Ideen und Produkten entlang der Wertschöpfungskette. Dieser Podcast erzählt die Familien- und Unternehmensgeschichte über Tradition, Wandel, Erfolg, Gegenwind und Verantwortung. Folge 9. Der Rückblick. Nach 3 Jahren Pause geht es mit dieser Folge in eine neue Staffel. In der Zwischenzeit ist viel passiert. Die Corona-Krise ist überwunden, die Fleischbranche erlebt neue Herausforderungen durch politische Rahmenbedingungen und den Krieg in der Ukraine. Und es gibt einen weichenstellenden Schritt der Unternehmensgruppe seit diesem Jahr. Die Umbenennung der Holding in Premium Food Group. Die Gründe hierfür hören Sie jetzt.
Nach der ersten Staffel, in der es um den Aufbau des Unternehmens, die Werte und Herausforderungen auch während der Corona-Krise geht, sind 3 Jahre vergangen. In dieser Zeit ist viel passiert.
Warum haben wir jetzt 3 Jahre eigentlich keine Podcast-Sendung mehr aufgenommen?
Wir waren wahnsinnig mit uns beschäftigt. Ne? Wir hatten ja so viele Themen auf der Hörner. Wir deklarieren das mal als zu wenig Zeit. Umso mehr macht es ja Spaß, jetzt mal wieder ein bisschen zu plaudern und was von uns zu erzählen oder über die Welt oder über die Politik oder Themen gibt's genug.
Wir haben uns ja jetzt tatsächlich auch vorgenommen, nach Tönnies und Tönnies eine Podcast-Reihe aufzunehmen, wo wir auch da mal andere sprechen lassen. Ich glaube, das wird ganz gut. Wir haben viel zu erzählen, das stimmt. Also wir haben viel gemacht, wenn man das mal so zusammenfasst, die Jahre. Große Transformation, die in der Branche passiert ist, die auch noch anhält. Und natürlich auch letztendlich uns selber Ziele gesteckt, neue Bereiche erschlossen, investiert.
Ja, wir haben weiter an uns geglaubt. Und die Zusammenarbeit macht unheimlich viel Spaß.
Die Branche steckt weltweit in einer Krise. Den deutschen Markt hat es besonders hart getroffen.
Ja, wir haben ja mit dem Regierungswechsel eine Verunsicherung erlebt in der Landwirtschaft. Die landwirtschaftliche Produktion ist drastisch runtergegangen, gerade bei Schweinen, auch bei Rindern. In den Beständen, die Landwirte haben einfach teilweise resigniert. Das hat dazu geführt, dass wir von über 1 Million Schlachtungen pro Woche auf teilweise unter 700 gefallen sind. Jetzt stabilisiert es sich. Wir haben frühzeitig angefangen, uns darauf einzustellen. Wir können ja nicht Schweine schlachten, die es nicht gibt, sondern haben unsere Schichten ausgerichtet und sind jetzt eigentlich mit den Leistungen wieder da, wo wir vorher waren oder sind besser geworden. Wir haben in Automatisation investiert, haben in den Markt investiert, das heißt also mit tollen Innovationen, die der Markt auch aufgenommen hat. So haben wir uns eigentlich sehr schnell neu ausgerichtet.
Ja, grundsätzlich haben natürlich da auch die Rahmenbedingungen sich massiv verändert. Also in unterschiedlichster Form. Auf der einen Seite sicherlich, sagen wir, aus Corona heraus mit dem Verbot der Werksverträge und der Leiharbeit. Das ist ein Thema, was wir weiterhin auch exklusiv haben. Das ist auch ein totaler Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Ernährungsindustriezweigen. Und das haben wir gut bewältigt. Wir haben in der Zeit 4.500 Wohnplätze aufgebaut, wo unsere Kolleginnen und Kollegen dann für den Staat bei uns dann auch wohnen können, sogar darüber hinaus. So, und dann haben sich in den Rahmenbedingungen natürlich dann auch einfach weltpolitische Ereignisse ergeben. Der schreckliche Krieg in der Ukraine, wo sich sicherlich dann auch eine Krise, eine europäische Krise dann vor allen Dingen, weltweite Krise natürlich, aber gerade in Europa ergeben hat, wo dann sicherlich auch Marktveränderungen, Transformationsprozesse dann noch schneller eingetreten sind. Natürlich auf der einen Seite durch wahnsinnig hohe Energiepreise über einen gewissen Zeitraum, die sich auch dann eben auf einem hohen Niveau stabilisiert haben, aber weiterhin auf einem hohen Niveau befinden und dadurch auch der ein oder andere sicherlich in den Kostenstrukturen Probleme gekriegt hat. Gar nicht nur bei uns, sondern einfach auch in anderen Bereichen. Und da ist die Ernährungsindustrie sicherlich auch ein Segment, der stabil ist, der sicherlich auch dann weiterhin mit regionalen Produkten in Deutschland zukunftsfähig ist. Und ich glaube, das ist auch mittlerweile ein Stück weit eine Erkenntnis, die sowohl auf politischer Ebene dann auch ankommt, auf regionalpolitischer Ebene ankommt. Und hoffentlich, und das sehen wir ja gerade auch in diesen Schlachtzahlen mit 750.000 Schweinen in der Woche, tatsächlich dann sogar auch ein kleiner Anstieg in Deutschland dieses Jahr ist, um die 1%, dann auch Landwirten eine Perspektive gibt, dass für den Wirtschaftsstandort Deutschland die regionale Erzeugung auch weiterhin eine große Bedeutung und Relevanz genießt.
Das hat schon die Branche gebeutelt. Insgesamt eine Kostenexplosion. Einmal die Energie, dann die Lohn- und Arbeitskosten sind extrem gestiegen. Und das natürlich in einem Marktumfeld, das einen ruinösen Wettbewerb eigentlich immer mit sich gebracht hat, die letzten Jahrzehnte. So, und dass es sich das dann so gefunden hat, das hat
schwer.
Wir sind da jetzt noch nicht durch, aber ja, es waren schon 3 Krisenjahre, die uns intensiv beschäftigt haben und die uns aber nicht nur stabilisiert haben, sondern einfach auch noch weiter gestärkt haben. Das ist also, das muss ich ganz klar sagen. Wir haben alle zusammengehalten, ist keiner weggelaufen, ist auch immer wichtig. Die Führungsgruppe, die haben wir sogar noch verstärkt mit guten Leuten. So, und im Marktumfeld hat sich der eine oder andere verabschiedet, weil er nicht mehr konnte oder auch nicht mehr wollte. Was sagt das? Ein Wahnsinnsmarkt und ein wahnsinniges Geschehen. So hat sich es eigentlich ergeben und so die Anfangsfrage nochmal aufzugreifen. So sind 3 Jahre rum und blitzartig ist die Zeit vergangen und wir waren hochgradig beschäftigt.
Durch die äußeren Umstände hat sich der Markt verändert und Weichen wurden neu gestellt. Die Herausforderung lag darin, das Unternehmen kulturell zusammenzuhalten und neue strategische Maßnahmen zu treffen.
Familienunternehmen haben es da ein bisschen leichter, weil man tauscht da die Köpfe nicht aus. Wir bleiben, selbst wenn ich jetzt auch schon so langsam ins Rentenalter komme.
Nein, also Friedrich Merz ist auch, ich glaube, 69. Also ja. Da geht's erst los.
Ja, gucken wir mal. Nee, das ist schon richtig, dass da die Familie so zusammensteht. Das hat super funktioniert mit Robert, mit Max, Julia, meine Wenigkeit, unsere Frauen. Alle haben mitgezogen und haben auch dafür gesorgt, dass der Laden zusammen weiter zusammenhält. Und dann darf man nicht vergessen, dass wir immer wahnsinnig viel investiert haben in den letzten Jahrzehnten und immer State of the Art sind in den allermeisten Bereichen und immer wieder nachsetzen und immer wieder die neueste Generation, die beste Leistung, die beste Qualität damit produzieren können. Und das hat uns geholfen. Andere haben gewaltigen, hoch in den 3-stelligen Millionenbereich Investitionsstau. Und zu viele Betriebe haben das versäumt, das zu bündeln. Die Automatisierung, die Roboter sind himmelteuer, die rechnen sich eigentlich nur im 3-Schicht-Betrieb. Und das haben wir eigentlich ganz gut hingekriegt.
So. Also ich glaube auch, dass in der Phase, wo mal viel über uns geredet wurde, wo wir auch sicherlich dann auch einige Leute getroffen haben, wo wir gesagt haben, boah, mal gucken, wie die das denn schaffen und überleben. Und dass wir erstmal die Mannschaft zusammengehalten haben, Familienunternehmen, das ist tatsächlich eine ganz wichtige DNA. Dann aber auch durch unsere Aktivitäten einfach weiter Vollgas gegeben haben. Also wir hatten viele, die eben dann in dieser Phase an uns geglaubt haben. Wir haben nicht nur Investitionen getätigt in Automatisation. Also gerade aus Corona heraus haben wir wirklich viel in die Automatisation, in Robotik investiert. Aber eben dann auch durch Firmenübernahmen, sei mal beispielsweise auch einfach so eine Kultmarke wie Eberswalder genannt. Und eben auch andere Aktivitäten darüber hinaus. Wir haben in Italien ein Werk gebaut und eröffnet. Wir haben massiv in Dänemark investiert. Dort jetzt sicherlich da auch ein Fokusmarkt, dass wir gezeigt haben, Mensch, da bei Tönnies, da ist nicht irgendwie eine Resignation, sondern da geht's genauso weiter wie vorher auch. Ja, vielleicht haben wir uns einmal schütteln müssen, aber wir gehen zielstrebig eben für unser Segment weiter, denn wir leben eben für das, was wir tun. Und das wollen wir eben dann auch tagtäglich verkörpern. Und das hat am Ende dazu geführt, meiner Meinung nach, dass wir dann auch in einem sehr schwierigen Marktumfeld am Ende uns dann auch erfolgreich behaupten können. Und wir haben eben auch, und das ist auch eine Leistung über die vielen Jahrzehnte, einfach auch tolle Partner, Kunden, die eben auch an uns auch in der schwierigsten Zeit geglaubt haben und zu uns gehalten haben. Und da sind wir extrem dankbar und hoffen damit auch ein Stück weit für unser Segment was zurückzugeben.
Die Unternehmensgruppe hat gegen den Trend in Krisenzeiten investiert. Mit allen Risiken und Chancen.
Aber die Stärke war immer dann von Tönnies antizyklisch zu agieren, wenn vielleicht auch gerade Krisenzeiten sind. Ich meine, wir haben in der Ernährungsbranche grundsätzlich das Thema, dass durch die EU-Taxonomie sicherlich und aber auch getrieben durch den Krieg in der Ukraine die Zinsen massiv angestiegen sind. In dem Segment sicherlich auch viele auch die Herausforderung einer Refinanzierung haben, so dass wir natürlich dann am Ende in einer Situation waren mit unseren Partnern auf der Finanzierungsseite, dann auch in dieser Phase zum einen eine ESG-linked Finanzierung zu machen, kurz zu erklären, an ESG, also Nachhaltigkeitszielen, auch gemessen und nachher auch monetär gemessen. Also wir würden, wenn wir es nicht erreichen, dann auch andere Zinsen zahlen zu machen und dann eben im letzten Jahr oder Anfang dieses Jahres sogar noch dazu einen Schuldschein aufzunehmen, der ebenfalls ESG-linked ist, sodass das einfach auch belegt ist in der Story, Tönnies Story, wir es geschafft haben, auch einfach erfolgreich zu sein und gleichzeitig auch den Glauben an uns zu kriegen und das eben dann auch in dieser Situation, in der sich dann vielleicht die Branche befindet. Und das ist sicherlich auch ein Teil dann dessen, um dann auch antizyklisch agieren zu können.
Wir haben immer daran geglaubt, dass das Fleisch weiter gegessen wird. Der ganze Tamtam von Fleischersatzproduktion und haben wir nahezu alle mit angefangen. Die allermeisten haben wieder damit aufgehört, übrigens das zweite und dritte Mal. Ich habe immer gesagt, ja, dass der Genuss von Fleisch und Fleischprodukten, Wurst genau dasselbe, der spielt eine große Rolle. Wir produzieren das, Max in seiner Division. Ja, natürlich, wir sind ja mehr als nur ein Schlacht- und Zerlegebetrieb oder Unternehmen, sondern wir sind natürlich Lebensmittelproduzent. Aber wir haben nie den Glauben an uns verloren und auch an den Markt. Und ich habe mich vor die Bauern gestellt und viele in vielen Diskussionen und Versammlungen immer wieder gesagt, wir werden das überleben, wir werden die Branche verändert vorfinden, völlig klar. Es werden andere Rahmenbedingungen da sein. Wir haben die CO2-Emissionen zu berücksichtigen und auch zu reduzieren und. Aber diese Herausforderungen nehmen wir gerne an. Und das war unendlich viele gute junge Landwirte dazugekriegt, die gerne mit uns arbeiten, die uns beliefern. Ganz treu, Woche für Woche. Das hat also alles funktioniert. Die Tönnies-Familie insgesamt hat zusammengehalten. Da meine ich immer alle.
Der Druck auf die Fleischbranche ist groß. Der Trend zur vegetarischen Ernährung in den letzten Jahren ist gestiegen. Kritik kommt auch von Klimaschützern hinsichtlich der CO2-Emissionen in der Landwirtschaft.
Ich glaube, auch da haben wir jetzt den Bodensatz erreicht.
Das ist auch, wäre auch nur vernünftig. Wenn die Landwirtschaft für 7% der weltweiten Emissionen steht, klar, muss man das ernst nehmen, die Kritikpunkte. Aber es ist dann eben auch unsere Herausforderung oder unsere Aufgabe, eben dann diese Kritikpunkte also anzunehmen und vor allen Dingen dann auch zu lösen. Von daher haben wir auch da sehr viel investiert in den letzten 3 Jahren. Wir haben uns SBTI, also Science Based Target Initiative, registriert und eben entsprechend unsere Klimaziele dann auch dokumentiert bis 2030.
Und jedes Jahr erreicht, unsere Ziele.
Genau, nach vorne gerichtet, dort dann eben auch die Emissionen zu reduzieren. Das schaffen wir zum einen dadurch, das ist in Deutschland tatsächlich eine große Leistung über die QS-Systeme, die den Einsatz von Regenwaldsoja, also LUC, Land Use Changed Emissions, das linear abschreiben zu können, weil wir dieses rauslassen in Deutschland. Ein Kritikpunkt, da gibt ja das Narrativ, hatte ich auch in einer letzten Folge auch schon mal gesagt, für jede Schnitzel ein Baum im Regenwald. Das ist de facto nicht so. Deutschland ist eine Gunstregion. Und haben dann, ich glaube, es war letztes Jahr auf jeden Fall, zusammen mit der Ministerin Gorrissen in Nordrhein-Westfalen dann unsere Klimaplattform mit, das war eine tolle Veranstaltung, mit über 1000 Landwirten, hier im A2-Forum in Reda, dann den Knopf gedrückt und die Klimaplattform Fleisch ins Leben gerufen, wo wir eben dann das erste Mal dann auch die CO2-Emissionen bei jedem einzelnen Landwirt messen können. Und das zeigt einfach auch, und das im weltweiten Vergleich, wir in Deutschland weltweit führend sind. Spanien ist im europäischen Vergleich sehr, sehr schlecht. Das heißt, nach CO2-Emissionen empfiehlt es sich eben kein Fleisch in Spanien und in heutigen Gegebenheiten zu produzieren. Natürlich ganz weit abgeschlagen Brasilien und andere Länder. Und das heißt eben für uns erstmal, dass Deutschland eine Region ist, wo man Fleisch, und jetzt kann man das finden, wie man will, 95% Käuferreichweite sucht da seinesgleichen. Ich glaube, da werden andere Felder und Branchen froh, wenn sie diesen Wert haben. Also Fleisch ist de facto bei jedem irgendwo auch angesiedelt und im Kontakt. Also die Käuferreichweite ist extrem hoch. Natürlich eben dann auch in Deutschland zu produzieren, wo man eben dann auch die besten Bedingungen findet. Und das, glaube ich, müssen wir weiter auch politisch nach vorne stellen, weil es einfach ganz, ganz wichtig ist, auch sich mal vor Augen zu führen.
Und tierisches Eiweiß wird in den nächsten Jahren extrem mehr nachgefragt auf der Welt. Wo will ich es produzieren? In der Sahelzone, wo will ich es produzieren? Da, hier haben wir Niederschläge, wir haben gute Böden, wir haben richtig gute Landwirte und auch gute landwirtschaftliche Strukturen. Natürlich müssen wir es hier das, was wir können und das, was verträglich ist, müssen wir produzieren.
Unser Ziel ist es natürlich trotzdem, die Emissionen zu reduzieren. Im Scope 3 haben wir klare Ziele benannt. Nochmal, es gibt häufig den Vorwurf des Greenwashings, aber ich meine, was soll man noch mehr machen, als es am Ende dann mit unseren Zinssätzen zu verbinden? Also das heißt, wenn wir es nicht erreichen, zahlen wir mehr Zinsen. Also von daher ist das für mich der Beleg, dass es kein Greenwashing ist, das eben dann umzusetzen. Und wir messen jetzt die CO2-Emissionen, wir gehen in die Beratung und wir sehen einfach, dass da auch Potenziale sind. Ja, also ganz einfach, wenn ich einen Güllebehälter habe, um das mal plakativ zu sagen, der keinen Deckel hat, dann kann ich damit eben direkt CO2-Äquivalente, nämlich dass dadurch eben keine anderen Gase in die Atmosphäre gehen, schon verhindern. Und habe damit dann schon mal die erste Maßnahme getroffen. Bis hin zu Hahn-Kot-Trennung und derartigen Sachen. Und da sind wir jetzt in der Beratung und das wollen wir jetzt auch als Transformationsprojekt in der Landwirtschaft nutzen, um auch da unsere Partner und Landwirte zu unterstützen, dann eben entsprechend dort auch CO2.
Und für die gesamte Branche auszurollen. Das heißt also, wir sind im Gespräch mit den wichtigsten Mitbewerbern, die sich bereit erklärt haben, das System zu übernehmen, damit jetzt nicht jeder für sich anfängt, seine CO2-Emissionen zu messen. Also das sieht gut aus. Also wir gehen gerne diese Systeme dann ab, das haben wir bei FJs auch gemacht, sollen alle machen.
Das läuft gerade auch dann jetzt über DQS und deswegen, es geht rein um die Sache, dann Branchenstandard eben genau zu schaffen. Und ganz interessant ist halt auch nachher, das ist vielleicht auch, dass das mal der eine oder andere gehört hat, für Rindfleisch machen wir das Gleiche eben natürlich auch. Wir sind ja großer Rindfleischproduzent. Und da ist eben spannend, da war die Milchindustrie ein bisschen schneller und hat da auch ihre Plattform gegründet, unterschiedlichster Natur. Da gibt es auch verschiedene Varianten. Den Fehler wollen wir, oder aus den Fehlern wollen wir lernen. Aber es ist halt dann so, dass natürlich dann auch in der Berechnung von der CO2-Quote für Milch, sagen wir mal, das so dann auch gerechnet werden könnte, dass man eben die Milch besser stellt als Fleisch. Ne? Wofür lebt jetzt die Kuh? In der Regel für die Milch und kann das dann eben auch verschieben. Also wo wird nachher diese Emission nachher angerechnet? Und da ist eben auch noch eine Diskussion.
Ja, das ist aber in Diskussion, finden wir eine Lösung. Wir haben in verschiedenen Bereichen eigentlich nebenher noch investiert, gerade hier in diesem Bereich. Wir sind führend in der Wasser- und Abwasser. Wasserverbrauch gering, haben wir erhebliche Einsparungen gemacht. Wir haben die Klärwerke ertüchtigt, das heißt also, wir sind jetzt dabei, die Klärschlämme noch zu verwerten. Wir haben in der Arbeitssicherheit investiert, massiv. Da haben wir alleine 25 Millionen Euro investiert, indem wir einfach die Arbeitssicherheit nochmal in Fokus genommen haben und haben die erheblich verbessert.
Dazu kommt dann der Brandschutz.
Wir haben nahezu alle Werke jetzt mit Sprinkleranlagen versehen. Das hat schon Kraft gekostet, muss ich ganz klar sagen. Also, aber jetzt setzen wir mal voraus, dass der Markt sich jetzt auch irgendwann findet, die erhöhten Kosten sich auf Dauer umsetzen lassen. Dürfen nicht vergessen, wir haben ja eigentlich nur 4 Kassen in Deutschland, wo wir hin müssen.
Wir haben halt vor allen Dingen als einziger Deutscher, also mir ist das bekannt, als einziger deutscher Lebensmittelhersteller, eine eigene Captive gestartet, also eine eigene Erstversicherung nach drei Jahren Vorbereitungszeit. Sowas muss genehmigt werden von der bei uns das natürlich BaFin. Die französische Bankenaufsicht war dabei, die Finanzmarktaufsicht in Liechtenstein. Und es ist so, dass wir damit dann eben auch selber unsere eigenen Risiken tragen und tatsächlich damit auch ein sehr, sehr starkes Commitment an die Marktteilnehmer geben, also eben an die anderen Versicherungsunternehmen, dass wir sehr gut geschützte Werke haben und das eben selber versichern. Und damit haben wir auch dann durch unsere vielen Investitionen im Brandschutz einen Branchenstandard gesetzt und sind damit dann tatsächlich einer der wenigen Produzenten, sage ich mal so, die eben dann über eine eigene Captive auf dem Rückversicherungsmarkt sich versichern können. Und es geht sogar so weit, dass wir tatsächlich da auch dann jetzt Partner, zum Beispiel Kunden, die eine eigene Wurstproduktion haben, oder aber auch Landwirte, mit eigenen Versicherungsprodukten versichern können. Teilweise, die es heute noch nicht gibt. Wir sind gerade da auch im Austausch über eine ASP-Versicherung, um mal Branchenthemen aufzugreifen und in die Versicherungsfähigkeit zu bringen und die dann anzubieten. Aber das ist tatsächlich was, worauf wir sehr stolz sind und was Arbeit unserer Versicherungsabteilung der letzten 3 Jahre war.
Der Fleischkonsum ist in den vergangenen Jahren aus verschiedenen Gründen gesunken. Der aktuelle Ernährungsreport des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zeigt aber, dass vor allem die jüngere Generation wieder deutlich mehr zu Fleisch und Wurst greift.
Grundsätzlich muss man unterscheiden zwischen dem ländlichen Raum und den Ballungsräumen. Wenn ich in Berlin-Mitte in eine Bäckerei gehe und will ein Schinkenbrötchen morgens mit einem Kaffee, dann kann es mir passieren, dass ich dieses Schinkenbrötchen in der dritten Bäckerei kriege, weil die alle sagen, wo ist Fleisch, wo ist, haben wir nicht mehr. Hier haben wir einen veganen Aufstrich, nehmen Sie den. Ich sage, nee, lieber nicht.
Avocado aus Peru.
Ja, da hat sich das ein bisschen massiert. Im ländlichen Raum finden Sie das kaum. Das hat sich auch gedreht. Das Bashing von Fleisch hat aufgehört, weil die Leute es auch leid sind, sich umerziehen zu lassen. Wir haben diese Welle auch als Branche jetzt überstanden. Das ist also, ich glaube das nicht, dass sich das weiter fortsetzt. Weil es gibt so viele Argumente, ernährungsphysiologische Argumente zum Beispiel, Genussargumente für Fleisch und für Fleischwaren, Fleischprodukte, dass sich das nicht mehr verfängt. Ich glaube, das ist durch.
Also grundsätzlich ist es halt so, dass tatsächlich die Eyebrainer, die Generation Eyebrain, wieder mehr Fleisch ist als die Folk-Generation. Das ist jetzt, muss man aber wissen, natürlich auch eine gewisse Verschiebung in den Proteinquellen, also das heißt, oder Tierarten. Das heißt, dass eben Schwein eher stagniert, Rindfleisch und vor allen Dingen halt Geflügelfleisch da auch deutlich zulegt. So, das ist halt einfach eine Verschiebung, die dort stattfindet. Dann aber auch vornehmlich, weil ja der klassische Schweinebraten in der Form immer schwieriger wird, dann auch unterzukriegen, weil die Leute einfach nicht mehr wissen, wie man einen Schweinebraten kocht. So, das heißt, Hackfleisch, Rinderhackfleisch ist einfach zu braten. Und so eine Hähnchenbrust, die kriegt jeder irgendwie. Also wer die zäh kriegt, die kriegt jeder zart. Das ist sicherlich dann auch ein Faktum. Wir sehen aber auch in Deutschland tatsächlich.
Es gibt aber keine Haxen.
Genau, es gibt keine Haxen, es gibt auch kein Bacon, es gibt auch keine Rippen. Aber es gibt auch de facto natürlich durch die, das ist auch ein Teil der Wahrheit in Deutschland, durch auch einen hohen osteuropäischen Zulauf, auch die ukrainischen Flüchtlinge in Deutschland, heißt, das ist da auch schon, da gibt es auch große Händler, die sich da auch gerade in diesem Schweinebereich sehr stark wiederfinden, wo es eben sehr erfolgreich ist. Aber in Summe ist es de facto auch meiner Meinung nach so, dass die veganen Ersatzprodukte auch ein Stück weit an Qualitätsinnovation verloren haben. Wenn eine Mortadella irgendwann eingeführt wurde, vor einigen Jahren, ich glaube 2014, dann war das ein einfaches Produkt, was man damals noch mit Eiklar vegetarisch erzeugen konnte. Und das hat einfach irgendwie ja angenehm geschmeckt. Und man hat es dann auch nachher hingekriegt, das vegan zu kriegen, über Weizen- oder Sojaproteine. All das, was jetzt danach kommt, ja, es gibt dann noch die Burger, Beyond Meat, sicherlich da damals dann führend. Kann sich jeder angucken, wo heute der Aktienkurs von Beyond steht. Ich weiß nicht, viele Menschen haben auch viel Geld verloren. Dass man eben dann diesen nächsten Innovationsschritt bisher verloren hat. Der kann über In-vitro-Fleisch kommen, da sicherlich die Akzeptanzdiskussion dazu. Aber auch da, ich war jetzt auf dem Fleischkongress, wo ich auch selber reden durfte und eine Diskussion und auch Diskussionen damit erlebt habe, sagen selbst die Experten und auch die davon überzeugt sind, dass In-vitro auch eine Lösung sein kann für Welthunger und Klimathemen. Da gibt es auch zwei Meinungen, da habe ich in Teilen auch eine andere Meinung, dass es noch Jahre dauern wird. Und das heißt, diese Produktinnovation und es ist da, es entwickelt sich, aber ich glaube tatsächlich, dass wir uns fokussiert auf die heimische Erzeugung, eben mit tierischen Proteinen, mit regionalen Landwirten, auch zur Stärkung des ländlichen Raums, weil das darf man ja auch nicht vergessen, dass eben dahinter auch viele Familien und auch mittelständische Unternehmen noch zusätzlich stecken, die eben dann in dieser wirklich für mich auch nachhaltigen Produktion von tierischen Proteinen dann verantwortlich sind und auch dem ländlichen Raum eine Zukunft und Perspektive geben. Und das ist halt vor allen Dingen dann auch gerade im Münsterland oder auch im Oldenburger Raum, Emsland, ist das halt dann über die tierische Proteinquelle.
Ja, jetzt auch bald in Bayern.
In Bayern, ja, für uns dann auch noch stärker in Bayern, absolut.
Baden-Württemberg, ja.
Zu jedem Trend gibt es einen Gegentrend. Nur 3% in Deutschland ernähren sich vegan. Eine laute Minderheit.
Die neuesten Erhebungen sagen, es gibt mehr Aussteiger als Einsteiger. Also Aussteiger aus dem Veganismus. Ich will mich da gar nicht wiederholen. Es geht um Genuss, es geht um leckeres, gesundes Essen. Und das habe ich am allerbesten mit Fleisch. Und wenn ich mir die Produkte ansehe, die Fleischersatzprodukte, ich bin persönlich 25 Jahre durch diese Branche marschiert und wir haben das Clean Label gemacht. Das heißt also Zusatzstoffe raus aus dem Fleischwarenprodukt. Wenn ich mir heute die Liste ansehe, dann liest sich das wie ein Beipackzettel. immer noch. Wir produzieren noch ganz herzlich wenig mit Soja. Das gehört da auch nicht rein. Da gibt es andere Eiweißprodukte.
Der Fleischkonsum per se ist ja nun mal auch deutlich, deutlich zurückgegangen. Er hat jetzt die letzten anderthalb Jahre, zwei Jahre sich für Schwein stabilisiert und bei Geflügel wächst er. Rind ist immer so eine auch eine Preisfrage. Also Rind gibt es große Preisspitzen, wenn Rindfleisch einfach, weil es als Proteinquelle schon per se recht teuer ist, weiter steigt, dann ist da die Preiselastizität, verliert dann wieder an Geflügel. Geflügel steigt gerade massiv im Preis. Schwein eher günstiger. Das heißt, es wird wieder mehr Promotion auf Schweinefleisch sicherlich jetzt im nächsten Jahr gemacht. Das beeinflusst natürlich auch das Level. Aber grundsätzlich wird auch der Fleischkonsum auch in Deutschland noch die nächsten Jahre runtergehen. Was de facto auch etwas ist, worauf wir uns eingestellt haben und wo man sich auch sicherlich auch in Europa zukünftig ein Stück weit einstellen muss. Ich glaube aber, dass die 57.000 Schweine, die wir heute in Deutschland schlachten, eben auch als Gunstregion, auch für die Ernährung von anderen Ländern, weil wir reden am Ende über, wir werden in der Zukunft bei dem aktuell rasanten Wachstum auf der Welt von dem Thema Welternährung reden. Und die weltweite Nachfrage nach Schweinefleisch steigt. Das heißt, man muss sich dann auch vor Augen führen, wo man was produziert. Und das wird in Deutschland weiter Zukunft haben. Die veganen Ersatzprodukte, ja, dort wird es Einsteiger geben, da wird es auch wieder Aussteiger geben. Es gibt auch ganz hervorragende Gerichte ohne Fleisch, die auch nichts mit Ersatzstoffen zu tun haben. Da ist die indische Küche sicherlich gerade auch en vogue, wie aber auch andere Produkte. Und wir als Unternehmen beschäftigen uns logischerweise auch mit dem Segment alternative pflanzliche Produkte, die allerdings, und das muss man einfach sagen, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, einen bescheidenen wirtschaftlichen Erfolg haben, weil die Produktentwicklung ist extremst aufwendig. Es gibt viele Innovationen, die reinkommen, die auch schnell wieder rausfliegen, weil sie nicht funktionieren. Es gibt auch die Erkenntnis im deutschen Lebensmittelhandel unserer Meinung nach, dass man die Regalfläche, die diesen Produkten zur Verfügung gestellt wurde, auch wieder reduziert hat, weil Fleisch halt wieder 95% Käuferansprache hat. Und man erkannt hat, dass eben das schlechteste Wurstprodukt immer noch besser ist als die Top 3, 4, 5 fleischalternativen Produkte. Das heißt, für uns, ja, wir beschäftigen uns damit. Wir haben in diesem Jahr bei einem wirklich tollen Start-up uns beteiligt, der Firma Nosh, wo wir über Mykoproteine und dem sogenannten Kochi-Pilz einen schon heute zugelassenen Novel-Food-Pilz produzieren. Ganz spannende Geschichte. In einer alten Brauerei, in entsprechenden Gefäßen und Behältern, zukünftig regional im Osten der Republik produziert. Also da haben wir auch die ganzen Diskussionen über Soja-Herkünfte aus China oder aus Südamerika nicht. So, und das sind Innovationen, die wir mit begleiten. Aber ob das nachher in Milliardenumsätze wie Fleisch führt, das sehe ich nicht. Fleisch hat ein Gesamtmarktvolumen von 40 Milliarden oder über 40 Milliarden. Und dagegen stehen halt gerade um die 1 Milliarde im pflanzlichen alternativen Bereich. So, da muss jeder entscheiden, in welchem Fokus er seine Investitionen zukünftig legt. Und ich glaube, dass auch viele Unternehmen vielleicht falsche Entscheidungen getroffen haben, indem sie zu tief und zu euphorisch in Beteiligungen oder Unternehmensübernahmen investiert haben. Das weiß jeder, der sich da intensiver mit beschäftigt.
Es gibt einige, die so erfolgreich sind, gar keine Frage. Aber nicht die breite Masse.
Es gibt auch de facto, um es mal beim Namen zu nennen, den ich aber jetzt nicht persönlich nenne, sondern kann jeder nachgucken, es gibt halt einfach auch ein weltweit großes Unternehmen im Fleischsegment, weltweit führend, der in Holland ein Unternehmen gekauft hat, wo er, glaube ich, den fünffachen Umsatz oder noch mehr bezahlt hat an die 300 Millionen Euro für ein Unternehmen, was deutlich weniger Umsatz gemacht hat. Und in seinem Jahresbericht, also ich meine 300 Millionen Euro Übernahme, M&A-Aktivität, und im Jahresbericht taucht das unter anderes, sonstiges auf. Also wird, glaube ich, einmal kurz genannt. Mit einem Wort, mehr nicht.
Na ja, gut.
Und ob das...
Bei 45 Milliarden Umsatz.
Ja, gut. Für die ist 300 Millionen nichts.
Investition in unterschiedlichen Bereichen treibt die Tönnies-Gruppe voran, sodass es in diesem Jahr auch hier eine weichenstellende Innovation gegeben hat.
Unsere Holding haben wir umbenannt, weg von Tönnies. Warum? Weil wir einfach viele Marken nebeneinander haben und Tönnies eine, die wichtigste Marke ist, ja, die wichtigste Absenderadresse für alles, was Meat und Beef bedeutet. Aber die Holding er schließt eigentlich alle Bereiche. Deshalb lag es nahe, das einfach umzubenennen. Und da ist uns die Begrifflichkeit Premium Food Group gekommen. Ich finde das gut. Das Signet prägt sich mehr und mehr ein, steht unten im Empfang. Und ich glaube, das war ein guter Schritt.
In der nächsten Folge geht es um die zentralen Überlegungen zur Umbenennung der Holding in Premium Food Group. Clemens und Max Tönnies sprechen über den Prozess der Namensfindung und die vielen Stellschrauben und Planungen, die ein solches Projekt mit sich bringt.